Ich nehme immer wieder das Wort Rennpferde. Also ich bin ja in der Gedankenwelt schon ziemlich dicht, in manchen Punkten zumindest noch an der Börsenoma dran. Und die hat auch immer das als einen Anfängerfehler bezeichnet, wenn man sich mit 30, 40% zufrieden gibt und dann solche Werte rausschmeißt. Ich meine, Katie Wood hat es ja mit Nvidia schon letztes Jahr gemacht, wo ich auch gedacht habe, so wie kann man so einen Wert einfach komplett verkaufen?
Ja, viele von euch haben schon sehnsüchtig darauf gewartet und das Warten hat endlich ein Ende. Und damit hallo, herzlich willkommen zurück nach unserer doch längeren Sommerpause. Zum Teil auch ein bisschen unerwartet. Aber schön, dass ihr dabei geblieben seid, uns die Stange gehalten habt. Und jetzt schauen wir wie gewohnt auf das Depot vom Börsenpirat Uwe Sander, der seit Oktober 2020 das Depot von Börsenlegende Beate Sander, seine Mutter, managt. Erfolgreich, muss man sagen. Schauen wir gleich drauf auf die größten Gewinner und Verlierer. Auch wieder kräftig liken, weiterleiten, Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Und damit hallo Uwe, schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, endlich hat diesmal ein bisschen länger gedauert, aber wir machen auf jeden Fall weiter.
Absolut. Die Stimmung, schauen wir gleich mal auf den Aktienmarkt, ist doch ein bisschen wechselhaft im Moment. Ja, berühmte Fear and Greed Index steht aktuell auf 4, vielleicht heute wieder ein bisschen nach auf neutral gesprungen, müssen wir mal beobachten. Mitte Mai war das Pendel noch auf Angst, also nicht extrem in beide Richtungen, aber doch recht schwankend. Wie schätzt du die aktuelle Lage im Moment ein am Aktienmarkt?
Ja, differenziert, wie immer. Also die Situation ist tatsächlich zweigeteilt. Wenn wir auf die ganz großen Indizes blicken, wenn wir auf den DAX schauen, wenn wir auf den Dow schauen, wenn wir zur Nasdaq schauen, wenn wir auf die Magnificent Seven schauen, da sieht es im Großen und Ganzen immer noch ziemlich gut aus. Wenn wir allerdings dann eben schauen, was hier volkswirtschaftlich läuft, in welcher konjunkturellen Phase wir sind, dann ist Stagnation das vorherrschende Wort, was es beschreibt. Und es viele kämpfen schwer, viele kleine Unternehmen kämpfen schwer, viele Nebenwerte kämpfen schwer. Und das ist jetzt, wie gesagt, etwas, was die großen Unternehmen, auch die DAX-Unternehmen teilweise relativ gut sozusagen überstehen können, die jetzige Situation. Und das ist eben auch für die Depotausstellung nachher nicht ganz unerheblich von Bedeutung, dass man eben da schon auch schaut, mit welchen Werten man gut durch auch so, sag mal, angespannte Zeiten kommt.
Ja, da schauen wir gleich noch drauf im Laufe der Sendung. Du hast ja auch eine aktuelle Kolumne wieder bei uns veröffentlicht, die jeden Monat erscheint. Nimmst da auch aktuellen Bezug auf die Fußball-EM und zitierst da einen altbekannten Spruch aus der Fußballwelt. Ja, mit einer guten Offensive gewinnt man Spiele und mit einer guten Defensive gewinnt man Meisterschaften. Heißt, du rechnest doch nochmal mit einem größeren Angriff der Börsenbären jetzt in den nächsten Monaten?
Ja, in den nächsten Monaten weiß ich natürlich nicht, aber sie werden auf jeden Fall wieder kommen. Und das ist ja total wichtig, dass man heute schon an morgen und an übermorgen denkt. Und selbstverständlich ist es eben auch gerade, ich habe ja schon von den schwierigen Zeiten gesprochen, wir sind immer noch in einer krisenhaften Zeit. Mal von den ganzen geografischen Konflikten abgesehen, von dem Protektionismus, von dem Gespräch von Schutzzöllen und so weiter. Das ist eigentlich nicht das Großklima, wo jetzt praktisch die Aktiengesellschaften die besten Umweltbedingungen haben. So, und von daher ist immer wichtig, an die Defensive zu gewinnen, zu denken, ja, um eben nicht nur für einen kurzen Zeitraum mal einen fetten Sprung zu machen und ein paar Tore zu schießen, sondern wirklich langfristig gut zu performen. Und da sehe ich schon diese Parallele zur Fußballmannschaft in vielen anderen Bereichen auch. Wir werden es bestimmt heute noch an der einen oder anderen Stelle sehen, als absolut wichtig. Und das heißt natürlich, dass man auf Substanz setzt, dass man auch sich Gedanken macht, eben was eben passiert, wenn dann auch die Rennpferde vielleicht mal die Freude am Rennen verlieren, dass man einfach langfristig denkt und das Depot vielleicht auch als eine Mannschaft sieht und nicht nur so sehr auf die Einzelwerte schaut.
Ja, da ist ja auch immer der Vergleich nicht ganz passend mit den reinen Aktienindizes. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, weil du da ja eben doch eben schon einen beträchtlichen Teil auch defensiv aufgestellt bist, in anderen Assetklassen, auch ein bisschen Cash in Tagesgeld und Festgeld gebunkert hast. Da haben wir ja auch schon in vorhergehenden Sendungen darüber gesprochen. Wenn man jetzt aber schaut, den Depotwert inklusive Cash und nach Steuern muss man ja auch sagen, das ist ja bei den Aktienindizes auch nicht so, also nach Abgeltungssteuer, da hast du seit unserer letzten Sendung im März nochmal um, ja, so rund 2% den Depotwert steigern können. Und seit Übernahme da eben im Oktober 2020 liegt das Plus jetzt bei gut 42%. Das kann sich durchaus sehen lassen. Aber welche Werte jetzt haben dir im laufenden Jahr besonders viel Freude gemacht zuletzt?
Ja, viele. Also, genau. Also zunächst mal die Mannschaftsleistung kann sich sehen lassen. Natürlich weiß ich ganz wohl, dass es da sehr viele gibt, die mit Einzelwerten, mit Tech-Werten, mit Chip-Werten ganz andere Performance in ganz anderen Zeiträumen hatten. Aber wie gesagt, bei mir wird es wohl auch langfristig laufen können. Und diese, ich sag mal so 14,5% pro Jahr, das ist so eine Zielmarke, die ja die Beate gesetzt hat. Also wenn man das über Jahrzehnte schafft, dann kommt hinten schon sehr viel bei raus. Und von daher darf man das auch nicht unterschätzen, was solche Steigerungen über die Langstrecke machen. Und ich möchte auch bewusst sagen, diese Absicherung, diese 30% Cash, die habe ich jetzt ja auch wieder aufgebaut. Das war ja mal unter 20% in den Zeiten 22, als es eben ganz schlecht von der Stimmung her bestellt war und ich zugekauft habe. Und jetzt mache ich natürlich das Gegenteil. Ich bin ständig auf Allzeithoch. Ich verringere ganz geringfügig, indem ich auch mal einen Gewinn einlöse, indem ich auch mal Aktien, die dann doch über längere Zeit nicht so toll performen, aus dem Depot verbanne. Und das muss man mal dazu sagen. So, und jetzt natürlich in dem Jahr Überflieger ohne Ende und allein die Werte, also wenn ich jetzt die Top 10 annehme, da bin ich schon bei Kursgewinnen seit Jahresbeginn 24 von über 40%. Das geht dann hoch bis zu 210% bei Supermicro. Das sind aber, wie gesagt, jetzt nicht die Lorbeeren, mit denen ich mich zu sehr schmücken will, weil, wie gesagt, ich brauche das ganze Depot. Ich würde mir diese Top-Performer nicht wagen und ich hätte auch bei Nvidia das nicht so laufen lassen können dieses Jahr, wenn ich nicht wüsste, einerseits, da hatte ich letztes Jahr schon mal einen Teilverkauf gemacht und andererseits in dem Depot sind auch noch 190 andere Titel drin, die jetzt vielleicht gerade mal nicht so gut laufen, aber die dann wieder interessant werden können, wenn vielleicht den, ich sage ja nochmal, den Rennpferden ein bisschen die Power ausgehen sollte, selbst wenn es vielleicht nur vorübergehend ist. Also es gehört irgendwie alles mit allem zusammen und ich dürfte niemals den Fehler machen und zu sagen, ich reduziere jetzt mein Depot nur noch auf diese Top 10, weil dann würde ich praktisch mich ganz stark einem bestimmten Bereich aussetzen und wäre dann von extremsten Wellengang mit auch entsprechenden Extremvolatilitäten wäre ich mehr oder weniger schutzlos ausgesetzt und das ist nicht das, was ich unter einem Wohlfühldepot verstehe.
Ja, Stichwort Nvidia. Die haben ja wirklich den Vogel abgeschlossen. Da hat man auch wirklich gesehen, dass sich der Aktiensplit auch lohnen kann. Nochmal ein ordentlicher Schnaps draufgekommen. Da hat sich die Restposition dann durchaus schon gelohnt. Auch Supermicro hast du schon angesprochen. Wer hat dann noch, dich schon in Entzückung versetzt?
Ja, also tatsächlich bei den Chip- und IT-Unternehmen, da war das jetzt nicht so ganz überraschend. Der Lauf ist ja auch schon eine Weile sozusagen im Gang und mit kleineren Rücksetzern hält es dann doch immer wieder an. Und was mich ein bisschen überrascht hat, war jetzt, dass es doch auch wieder, dass tatsächlich auch teilweise wieder die Pharma-Werte waren. Also insbesondere natürlich die verdächtigen beiden großen Eli Lilly und Novo Nordisk mit natürlich Thema Fettwegspritze haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und dann aber doch auch ganz weit oben in der Performance Finanztitel, also Banken tatsächlich, ja, Barclays, ING, auch die Versicherer, Rückversicherer, über die wir auch schon sehr, sehr häufig gesprochen haben. Also eigentlich schon viele Unternehmen auch tatsächlich, die jetzt nicht so stark vielleicht diskutiert werden in der Börsenwelt und die aber doch durchaus mit dieser Großwetterlage und diesen doch ein bisschen hartnäckigeren Zinsen ganz gut zurechtkommen und da ganz funktionierende Geschäftsmodelle etablieren und weiterentwickeln können auch. Ne?
Klar, Glaskugel hat auch keiner natürlich. Trotzdem die Frage muss an dieser Stelle erlaubt sein, was traust du dann Nvidia noch zu? Oder sagst du, das ist überhaupt nicht einzuschätzen?
Also ich hätte Nvidia nicht zu viel zugetraut. Weil natürlich die Kursgewinne nicht mal auf Augenhöhe mit den Umsatzzuwächsen und den Gewinnzuwächsen stehen. Also es ist schon wahnsinnig, was man über Monate für einen guten Lauf haben kann und man sollte da auch nicht den Fehler machen und das jetzt irgendwie schon ad acta legen. Ich nehme immer wieder das Wort Rennpferde. Also ich bin ja in der Gedankenwelt schon ziemlich dicht, in manchen Punkten zumindest noch an der Börsenoma dran und die hat auch immer das als einen Anfängerfehler bezeichnet, wenn man sich mit 30, 40% zufrieden gibt und dann solche Werte rausschmeiße. Ich meine, Katie Wood hat es ja mit Nvidia schon letztes Jahr gemacht, wo ich auch gedacht habe, so wie kann man so einen Wert einfach komplett verkaufen? Das geht doch nicht. Also das käme mir nie in den Sinn. Und von daher, ich bin gerne bereit, weitere Überraschungen aufzunehmen. Ich würde es jetzt nicht vermuten, dass es in dem Tempo weitergeht. Also exponentielles Wachstum hat dann schon auch irgendwann mal eine Grenze. Aber wir sind jetzt hier, wir reden über eines der wertvollsten Unternehmen, der wertvollsten Aktiengesellschaften der Welt, zusammen mit Apple und Microsoft. Und die drei werden natürlich auch vieles dafür tun, um dann mit den vielen, vielen gebildeten Einnahmen auch sich sozusagen zukunftsfähig zu machen und sich auch vor Konkurrenz zu schützen und auch ihre Imperien weiterzuentwickeln, sage ich jetzt mal so vorsichtig.
Also, Gewinne laufen lassen da. Du hast natürlich auch eine Entspannung, eine gewisse. Mit deiner Restposition hast du ja schon die Gewinne gesichert. Natürlich gibt es auch ein paar Wermutstropfen wieder. Die wollen wir nicht unterschlagen, wie immer. Sixt, RWE, BHP mit zweistelligen Kursverlusten im laufenden Jahr. Auch deutlich, muss man sagen. Zum Teil bis zu 30%. Hast du bei dem einen oder anderen Kandidaten da mal überlegt, vielleicht die Reißleine zu ziehen? Oder sagst du, nee, damit bin ich eigentlich, kann ich aushalten und ich glaube an die Unternehmen?
Ja, tatsächlich. Also die sind jetzt alle, die tun mir alle nicht irgendwelche Bauchschmerzen oder sowas bereiten, aus verschiedensten Gründen. Also bei RWE war schon vor 3 Monaten klar, die haben sich ein bisschen verzockt mit dem Gaseinkauf. Ich meine, dann kam der Winter milder als gedacht, ist ja eigentlich auch gut, aber dann haben sie praktisch das teuer eingekaufte Gas verscherbeln müssen. Das hat jetzt die Gewinne gedrückt. Das sind aber so Einmalfliegen oder so kurzfristige unschöne Meldungen, die hauen mich überhaupt nicht vom Stuhl. Und bei RWE, da wäre ich sogar auch bereit, noch über einen Zukauf nachzudenken. Sixt sehe ich auch total entspannt. Ich habe da überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, also ich käme gar nicht darauf, die jetzt auch abzustoßen. Auch da ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Das sehen die Mehrzahl der Aktionäre zwar nicht so, aber fundamental passt es. Und ich sehe auch das Geschäftsmodell durchaus. Halte ich für zukunftsfähig. Also da ist tolle Dividendeneinnahmen, hat es mir auch schon beschwert. Deswegen ist meine Gesamtperformance wesentlich besser, als wenn man jetzt da so auf den Kurs der letzten Monate schaut. Gewinne haben ein bisschen stagniert. Das ist halt so der Schönheitsfehler jetzt bei Sixt. Umsätze konnten ein bisschen gesteigert werden. Also ja, nö, da bin ich jetzt also wirklich entspannt. Und bei BHP, BHP, ich weiß genau, was die Aktie 2022 für mich getan hat. Also jetzt sind wir wieder bei der Mannschaft, ja. Und wenn dann so eine Situation mal wieder kommt, ja, möglicherweise aber auch im positiven Sinne mal die Weltkonjunktur irgendwann wieder anzöge, dann wäre natürlich so ein breit aufgestelltes Rohstoffunternehmen Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Dividendenstärke, auch hier muss man natürlich mit im Bild betrachten. Deswegen ist auch da überhaupt kein Gedanke für mich, jetzt diesen Spieler hier vom Feld zu nehmen oder gar aus der Mannschaft rauszuschmeißen. Also die kann ich sehr, sehr gut halten und diese zwischenzeitlichen Kursverluste, wie gesagt, relativieren sich in einer längfristigen Betrachtung und relativieren sich, wenn man die Dividenden hier mit in den Blick nimmt.
Ja, Stichwort Dividendenstärke, da gab es ja auch doch einigen Geldregen im DAX zuletzt. Da bist ja auch bei Allianz Munich Re dabei. Da gab es einen ordentlichen Batzen. Wer hat dich da noch in Freude versetzt, was die Dividendenausschüttung angeht zuletzt?
Ja, viele. Also das ist natürlich der Mai, aber auch noch der Juni. Das sind natürlich Monate. Im Prinzip will man immer als Aktionär, wenn man zumindest so in Dividendentitel auch investiert ist, dass es immer Mai und Juni ist. Dann bräuchte man irgendwie gefühlt gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Es ist tatsächlich so, du hast ein paar ganz dicke Fische schon angesprochen. Hannover Rück, auch die Banken, wieder Deutsche Bank. Vonovia ja interessanterweise, ja, vom Kurs immer noch so ein bisschen unter Druck und zuletzt auch wieder abgestraft. Wir kommen danach, ich glaube, auch noch kurz noch mal wieder drauf zu sprechen. Ich habe da ja, man kann ich ja jetzt schon spoilern, auch noch mal eine kleine Position zugekauft. Immer, es ist ein Reflex schon fast, immer wenn dann die Immobilienwerte noch mal niedriger bewertet werden und das sozusagen die Bilanz von den Immobilienunternehmen verhagelt und der Kurs dann wieder nachgibt, dann sehe ich das langfristig als eine weitere Kaufchance. An den Dividenden sieht man auch, das Unternehmen gewinnt eigentlich, verdient gut Geld mit seinen 400.000 Mietwohnungen, allerdings leidet es halt unter der schlechten Bewertung der Immobilien. Aber ich meine, als jeder Immobilienbesitzer käme ohne Not ja auch gar nicht auf die Idee, jetzt ausgerechnet verkaufen zu müssen. Und dann denkt man halt, ja, behalte ich es halt und vermiete halt weiter. Es ist ja ein lukratives Geschäft. Und ja, also die hat auch noch schöne. Und dann kamen die Dividenden von irgendwo. Ich war dann auch immer ganz überrascht. Dann mal ist es eine Bank of China, dann ist es Itochu aus Japan. Also die ganze Welt kommt da plötzlich. Microsoft hatte ich irgendwie auch gar nicht so auf dem Schirm. Da war es jetzt nicht sehr viel. Aber ja, viele, viele, ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Aber wie gesagt, es sind natürlich ein paar Wonnemonate und man muss jetzt halt auch da wieder ein bisschen sich klar machen, dass das jetzt nicht in dem flotten Tempo mit Dividenden in den nächsten Monaten weitergehen wird.
Ja, du hast einen Kauf schon ein bisschen angeteasert. Es gab auch Zukäufe bei 4 Aktien. Wollen wir die Spannung noch ein bisschen hochhalten? Auch 3 Nebenwerte rausgeschmissen. Schauen wir aber erstmal auf die Teilverkäufe. Da hast du die Hälfte bei Porsche rausgenommen, bei der neuen Aktie. Die ist ja noch recht jung an der Börse. Da bist du, glaube ich, zum Börsengang eingestiegen. Oder roundabout. Oder hast du da
Ja,
bei der Zeichnung?
tatsächlich, ja.
Und warum jetzt ausgestiegen komplett wieder? Weil, ja
Ja,
gut, Verbrenner.
also das ist jetzt genau das Fiese, dass wir so selten senden. Eigentlich müsste man ja viel häufiger senden, dann könnte ich das viel zeitnäher sagen. Weil jetzt muss man sagen, das war der 8. Mai, also sowieso ein schwieriger Tag, schwieriges Datum, ist jetzt schon einige Wochen her. Und jetzt war Folgendes passiert. Also Porsche hat natürlich auch immer wieder Zahlen verkündet und das kann ich jetzt ein bisschen stellvertretend für viele deutsche Automobilunternehmen setzen, die eigentlich unisono, bei Mercedes war es ja auch ähnlich, gesagt haben, passt auf, Leute, wir haben gute Nachrichten. Wir haben nämlich im Jahr 2023 Umsatz und Gewinn steigern können. Das sieht also von daher gut aus. Deswegen könnt ihr auch mit guten Dividenden rechnen, haben wir jetzt auch gesehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Gewinne sind zustande gekommen durch den Verkauf von Verbrennermotoren. So, Mai 2024 sah es gerade sehr stark danach aus, es war immerhin ein Kommissionsbeschluss in der Schublade, dass dieses Verbrenner auskommen wird, geschehe was wolle. Und es schien unverrückbar. Und natürlich sage ich dann, wenn ich diese Porsche schon seit dem IPO habe und zwischenzeitlich schon schön im Plus war, dann schon so langsam aber sicher ins Rot gewechselt bin und jetzt durch diese doch Verkündung von ganz guten Zahlen wieder so knapp über den Einkaufswert war, mit dieser Aussicht und diesem wirklich langfristigen Problem, ja, mit den E-Motoren werden wir halt nicht diese Erfolgsstory fortsetzen können, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und dann war für mich diese Mischung aus Kurs zwischenzeitlich erholt, Langfristperspektive mit dicken Fragezeichen, für mich ein günstiger Zeitpunkt, wie ich es ja schon bei Mercedes auch gemacht hatte, hier teilzuverkaufen, mit mehr oder weniger Null auf Null. Also das war jetzt keine große, kein wirklich gutes Geschäft, aber es hat jetzt auch nicht wehgetan. Ich habe einfach gesagt, ich gehe ein bisschen geringer ins Risiko. Ich bleibe, aber ich kann nicht anders als Stuttgarter. Ich bleibe da investiert, aber mit einer kleineren Quote. Und jetzt, und das ist wichtig, 6 Wochen später würde ich es nicht tun. Ganz, würde ich nicht tun. Ich mache es aber auch nicht reversibel im Moment. Das kann auch noch kommen. Aber im Moment, jetzt ist es nämlich schon wieder tatsächlich, politische Börsen haben kurze Beine. Wir haben eine Europawahl gehabt. Wir haben ein bisschen andere, also nicht wirklich komplett andere Mehrheiten. Das vielleicht ja nicht. Aber so zumindest ein Stimmungswandel. Und es ist doch so, dass dieses Verbrenner aus mir zumindest derzeit längst nicht mehr so in Stein gemeißelt erscheint, wie das vor 2 Monaten der Fall war. Und von daher, wie gesagt, die Entscheidung fußte auf langfristigen Überlegungen, die sich inzwischen so ein Stück weit aber verändert haben. Das kann ja schon auch mal passieren. Und von daher würde ich es nicht tun. Ich bereue aber auch nichts. Es war ja auch jetzt nicht vom Zeitpunkt her besonders ungünstig oder so, ne?
Ja, wie heißt es immer so schön? Totgesagte leben länger. Da scheint auf jeden Fall das letzte Wort beim Stichwort Verbrenner noch nicht gefallen zu sein. Auch wenn man jetzt sieht, dass es ja auch den Biodiesel seit ein paar Wochen schon gibt an den
Eben, und man
Tankstellen.
muss es halt gescheit machen. Ich bin ja nicht dagegen, ja, Automobilverkehr klimaneutraler zu gestalten. Aber man darf sich halt nicht übernehmen. Und man muss halt auch immer wissen, wenn wir Klimaschutz wollen, brauchen wir sehr viel Geld. Und dann können wir nicht unsere Wirtschaft gegen die Wand fahren lassen, weil dann können wir uns den Klimaschutz überhaupt nicht mehr leisten. Also das muss halt klug gemacht werden und mit Bedacht gemacht werden und nicht mit Verboten und solchen kurzen Fristen. Das hilft nachher niemanden. Und von daher, hoffe ich auch, dass die Politik da lernfähig sich erweist und dass ein bisschen mehr Augenmaß auch inzwischen in Zukunft dann vielleicht im Vordergrund steht.
Stichwort kurze Fristen ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Wert. Das war doch ein recht kurzes Intermezzo, muss man sagen. Nämlich nur 4 Wochen exakt. Da hatten wir letztes Mal beim Thema noch ausführlicher geredet zu dem Thema Aixtron, LED-Maschinenbauer. Was hat dich dann dazu bewogen, so schnell dann wieder auszusteigen nach 4 Wochen? Das ist doch sehr untypisch für dich.
Ja, war sehr untypisch, genau. Also, um im Bild zu bleiben, ich wechsle in der 60. Minute einen Spieler ein, den ich dann in der 65. Minute wieder auswechsle. Da werde ich natürlich hinterher auch gefragt, was hast du dir denn jetzt da gedacht? Und dann würde ich halt sagen, ja, der war 5 Minuten auf dem Platz und hat halt völlig, also entweder hat er einen Krampf gehabt oder da war halt irgendwas.
Oder
Aber das bekommt
Höchststrafe.
eine
Höchststrafe.
Höchststrafe, natürlich. Also nicht auch hier wieder, ja. Also um Gottes Willen, das ist ein kleines Unternehmen, 500 Mitarbeitende, cooles Thema, super kompliziert, Halbleiterverbindungen. Also wenn man mal wirklich hier Physikkurs für Fortgeschrittene. Also das ist schon mal eine Herausforderung zu verstehen, was die überhaupt machen. Aber sie sind in ihrer Nische wirklich. Und das ist ja das, was der Mittelstand eigentlich auch über die vielen Jahre oder den Mittelstand so ausgezeichnet hat, dass die es halt so geschafft haben, in so coole Nischen reinzukommen, die ja letztlich auch an der Nahtstelle zu Chip und so weiter her stehen. Und jetzt war ich da ja wirklich hoffnungsfroh, dass dieser Kursrückgang vielleicht ein gutes Einstiegsszenario sein könnte. Auch ein bisschen von der Hoffnung getragen, dass es mit diesen M- und S-DAX-Werten, die ja seit Jahren so schwach performen in der Regel, das war ja davor zu Lebzeiten Beates, war es völlig anders. Zwischen 2010 und 2020 war nichts so cool in Deutschland wie der M-DAX oder der Tech-DAX. Und das hat sich alles total verschoben. Seit meine Mutter nicht mehr da ist, ist auch der M-DAX mehr oder weniger mausetot. Und jetzt hatte ich gedacht, jetzt kann ich endlich mal so mit kleiner Charge mal so versuchen, da wieder reinzugehen und habe da auch einen ganz schönen Wert. Und dann war das, wie gesagt, nix, weil einfach die Nachrichtenlage hat sich in keinster Weise aufgehellt. Im Gegenteil, der Gegenwind nahm zu und dann hat dieser Wert schon nach 4 Wochen 10% verloren. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und dann habe ich selber auch die Hoffnung da schon verloren, habe gesagt, okay, das war spekulativ. Es war jetzt nur deutlich weniger als ein halber Prozent in meinem Depot, aber das nehme ich wieder raus, das mache ich rückgängig mit 10% Kursminus und dann korrigiere ich mich halt auch mal und da bin ich inzwischen auch völlig entspannt, auch sowas mal hier zu sagen, weil hätte ich es jetzt nicht gemacht, das ist immer dieses, ja, man muss halt auch mal bereit sein zu sagen, okay, das war gerade bei einem spekulativeren Trade halt dann doch nicht so gut. Einerseits bestärkt mich das wieder in meiner substanzwertgetriebenen Grundausrichtung und zum Zweiten bin ich mir da auch nicht zu fein zu sagen, nö, das war jetzt einfach vom Timing und von der längerfristigen Perspektive zu fragwürdig. Und jetzt habe ich den halt wieder verkauft und das eine war Ende Februar und das andere war Ende März und seitdem habe ich es jetzt auch noch nicht bereut. Aber so ist es halt mit
Gut,
spekulativen
deine treuen
Investments.
Fans müssen sich jetzt auch nicht ängstigen, dass du da zum Kurzfrist-Trader
Ganz sicher nicht, nee.
Gut, Teilverkauf bei Vestas, kannst du auch gerne noch mal ein bisschen was dazu sagen, was mich gewundert hat. Nebenwerte in Encavis, Stabilus und Carl Zeiss fliegen da komplett raus. Das könnte jetzt auch wieder ein paar treue Fans deiner Mutter auf die Palme bringen. Warum glaubst du nicht mehr an diese
Ja,
Werte? Das waren ja
den
doch
treuen
gewisse
Fans.
Lieblinge.
Den treuen Fans sage ich immer tatsächlich, schaut euch mal jetzt die 3 Jahre MDAX und DAX an. Und meine Mutter hatte sehr viele MDAX-Werte und sie hätte es auch gemacht, vielleicht sogar noch schneller und aggressiver als ich. Sie hätte diesen Paradigmenwechsel gemerkt. Sie hatte das ja auch in der Dotcom-Blase 2001, 2002 sehr früh gemerkt und wahrgenommen, dass da große Veränderungen im Gang sind und hat dagegen versucht anzukämpfen und wurde aber damals noch nicht so gehört. Und von daher hätte ich gar nichts gemacht. Das hat man auch schon mal besprochen, habe ich mal so durchgerechnet. Dann wäre das Depot zwar immer noch sehr chancenreich, da wären 100 Juwelchen drin gewesen, aber es hätte in der Gesamtperformance trotzdem eher nach unten gezogen, weil halt so viele Werte, die Jahre und Jahrzehnte lang funktioniert haben, halt seit 2020 nicht mehr so gut laufen. Und das betrifft MDAX-Werte, ganz viele. Und jetzt sind dann auch noch andere. Jetzt vom MDAX aus könnten wir jetzt natürlich gerade gucken: Stabilus, Encelvis. Wir haben über Sixt schon gesprochen, Carl Zeiss. Ich fange mal mit Vestas an. Da hat es mir am meisten wehgetan, weil ich ja tatsächlich früher so auch aus meinem Bereich Physik, Lehrer und so weiter natürlich immer das als eine sehr kluge, langfristig kluge Möglichkeit, günstig Strom zu erzeugen, in einem Mix mit anderen regenerativen Energieträgern. Ja, aber ich nehme ja auch gesellschaftliche Veränderungen wahr und natürlich muss ich das ja dann auch wieder, wenn ich doch ein Stück weit ja auch eine gute Rendite in meinem Portfolio haben will, zur Kenntnis nehmen. Dieser Ausbau und die Weiterentwicklung sowohl der Stromnetze als auch der Windenergie ist mehrheitlich gesellschaftlich und politisch in der Form so nicht gewünscht. Und es drückt natürlich gerade jetzt bei so einem Unternehmen wie Vestas, auch das ja sehr stark in Europa engagiert ist, auf die Zukunftsaussichten, auf die Gewinne. Die haben sowieso schon, wie Ørsted ja auch, viele Probleme gehabt mit den gestiegenen Kosten auf der einen Seite, mit den höheren Zinsen und dann aber auch teilweise noch mit Lieferkettenproblemen, zuletzt dann auch noch mit technischen Problemen bei den Getriebeteilen von den Rotoren. Also da kam einiges zusammen und ja, Vestas hat sich eigentlich ganz, ganz gut noch so gehalten, sage ich mal, ist relativ seitwärts gelaufen, aber halt dann doch auch eher mager seitwärts, sage ich mal, vorsichtig und mit tatsächlich inzwischen für mich auch langfristig geschmälerten Aussichten. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ganz raus, auch hier nein. Bei Encavis, da sind wir wieder im Windbereich, da ist es jetzt ganz anders gewesen. Die hätte ich eigentlich gerne behalten. Das ist eine Beteiligung, sehr lukrativ eigentlich langfristig gewesen. Hier läuft eine Übernahme, beziehungsweise lief eine Übernahme durch diese KKR, was ist es, Kohlberg, Kravis, Roberts, so. Und da
Korrekt.
spielt da noch irgendwo Fiesmann mit. Also es ist auch schon wieder interessant, ja, wie solche Geflechte miteinander laufen. Und da gab es halt diese Aussicht, so Leute, wir bieten euch 17,50 pro Aktie, ihr könnt es eintauschen. Und das Angebot ist schon Wochen, Monate her und ich bin aber da immer so ein bisschen leidgeplagt aus anderen Bereichen, so nach dem Motto, dann ist dir da was in Aussicht gestellt worden, dann kommt noch irgendeine Behörde, irgendein Regularium, irgendjemand hat dann doch noch ein Problemchen und sagt dann, nee, komm, machen wir doch nicht. Deswegen habe ich schon vor, wann war es denn, vor über einem Monat gesagt, hey, die 17,05, die ich jetzt an der Börse schon kriegen kann, die nehme ich lieber jetzt sofort an, ja, statt auf die 17,50 zu spekulieren. Die 17,5 kriege ich safe und sofort und dann habe ich einen schönen Gewinn gemacht und dann kann ich ja gucken, was ich mit dem Gewinn dann wiederum anstelle. Also die habe ich jetzt völlig aus einem Luxusproblem heraus verkauft, nicht weil ich an einen Kavis nicht geglaubt hätte. So,
Also
dann.
da rechnest du auch nicht mit einem Squeeze-out oder das sagst du, das ist dir zu spekulativ, lieber den Spatz
Das wäre
planen.
mir zu spekulativ. Nö, da rechne ich überhaupt nicht. Ich denke, das mit den 17,50, das wird jetzt schon, das ist ja schon fast eingetütet. Und dann hätte man das jetzt auch nicht machen müssen, hätte man so gesagt können, ja, 45 Cent pro Aktie ist ja jetzt auch nicht nichts, wenn man davon 40 Stück hat. Ich meine, das ist auch schon wieder einmal Pizza essen gehen. Aber ehrlich, nee, das war jetzt für mich schon
Besonderheit eben für dein
tolles
Depot.
Angebot, schon die 17,05 sofort anzunehmen. Wenn ich einen Spieler gut verkaufen kann, ich kriege so ein tolles Gebot, dann muss ich auch nicht unbedingt bis zur letzten Sekunde warten, ob mir dann doch noch jemand mehr bietet, dann verletzt er sich oder es kommt, wie gesagt, gar nicht mehr zu dem Verkauf. Da haben wir ja die Parallele auch schon wieder voll da, ne?
Genau. Auch nochmal hier an dieser Stelle der Hinweis, der wichtige Hinweis, eben die besprochenen Titel und über alles, was wir in der Sendung sprechen. Es sind jetzt keine Anlageberatungen, auch keine Aufforderungen zum Kaufen, Verkaufen oder Halten eines bestimmten Wertpapiers, sondern es sind deine individuellen Entscheidungen und die Beispiele dienen eben lediglich Informationszwecken. Stabilus und Carl Zeiss, wenn du das nochmal kurz, also das sind ja eigentlich schon die gestandenen Nebenwerte, auf die
Genau.
deine Mutter schon langjährig gesetzt hat auch.
Lange gehabt hat und auch mit viel Freude und Zukunftsvertrauen und sind auch starke Unternehmen. Über Stabilus haben wir auch mal als Top-Performer hier sprechen dürfen. Und ja, hat sich auch wieder ganz toll spezialisiert hier auf Gasdruckfedern, Hydrauliksysteme. Natürlich ist es damit aber auch sozusagen sozusagen fett in dieser Autozulieferbranche mit drin. Und ja, ich wohne in Stuttgart. Wir haben hier tolle Unternehmen aus dem ganzen Bereich. Bosch, nicht aktiennotiert, aber tolles Unternehmen, hat immer nur gute Nachrichten verbreitet. Seit wenigen Monaten ist es komplett anders. Mahle, auch wieder so ein, sag mal, Problembär. Elring Klinger. Also es gibt natürlich jetzt insgesamt für die ganze Branche, die tut mir wirklich richtig leid. Also da, ja, es ist schlimm. Die können da auch gar nichts dafür. Und ich hoffe, wie gesagt, es hängt ja auch alles letztlich wieder miteinander zusammen. Ich hoffe dringend und arg, und ich habe auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass das ganze Thema Automobilindustrie jetzt sich noch nicht erledigt hat, dass es uns hier in Stuttgart nicht so gehen wird wie in Detroit in den 80er Jahren nach dem GM-Rückzug und so weiter. Ich hoffe, dass das auch vielleicht eine Fehlentscheidung war von mir, aber bei Stabilus war es tatsächlich so, dass auch hier dieser langfristige, maue Ausblick, der dann ja schon auch auf den Kurs gedrückt hat, für mich dann diese Zukunftsfähigkeit, zumindest an dem Zeitpunkt, das war ja auch jetzt hier schon wieder ein paar Wochen her, mir den Spaß verdorben hat und dann auch gesagt hat, also den Spieler kann ich jetzt unter den damals vorherrschenden Bedingungen nicht brauchen. Und da fühle ich mich einfach wohler, wenn ich mich dieses Risikos entledige. Wie gesagt, das ist jetzt aus dem Tagebuch von mir, und das muss jeder selber entscheiden. Vielleicht gibt es ja da auch durchaus dann künftig wieder Hoffnung. Und das trifft jetzt eigentlich bei Carl Zeiss noch mehr zu. Da habe ich auch noch eine persönliche Verbundenheit, weil meine Oma damals bei Zeiss gearbeitet hat. Und auch dieses Unternehmen ja eigentlich einen unheimlich guten gute Marktstellung hatte, aber es sind eben auch viele Jahre jetzt schon, also ich habe wirklich viel Geduld auch gehabt, das muss man da schon sagen. Zurückgehende Gewinne, Kursverluste, Prognosesenkung kam dann jetzt auch mal wieder dazu. Unterschreitung der GD200-Linie. Es ist nicht nur eine kurze Gefühlsregung gewesen, sondern es war schon mit Voransage. Und ja, dann war es jetzt auch so, das nenne ich dieses Runterschrumpfen. Also diese Aktie hat halt dadurch, dass ich nie einen Zukauf für sinnvoll erachtet hatte, dann nur noch 0,14% des Depots ausgemacht. Das heißt, es war praktisch wirklich nur noch so eine kleine Depotleiche. Und in der geringen Größe macht es dann auch irgendwann keinen Sinn. Also die ist dann irgendwann so klein, dass es nicht mal mehr lohnt, die dann zu traden. Also ja, ist jetzt weg. Selbst wenn der Kurs zurückkommen sollte, hätte ich davon nicht mehr profitiert, weil die Aktie praktisch bedeutungslos geworden ist für mich.
Ja, es macht einen schon ein bisschen traurig, wenn man da schon ein bisschen länger dabei ist und auf diese einstigen Highflyer im Blickt, auch gerade vor der Finanzkrise, meine Anfänge da Ende 2005, Anfang 2006, wo es da auch mit den Börsengängen noch gut abging da in Frankfurt. Das sind doch schon fast vergessene Zeiten, muss man sagen. Spiegelt natürlich auch schon ein bisschen so die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands oder sagen wir die aktuellen Diskussionen um den kranken Mann Europas wieder. Was muss sich da deiner Meinung nach ändern, dass auch eben solche Werte aus kleinen Indizes wie SDAX oder noch kleiner Prime Standard, wo auch viele junge Unternehmen, viele Börsenneulinge doch noch drin sind, auch mit Listings, muss ja nicht immer ein Börsengang sein,
Ja.
wieder zu altgewohnter Stärke finden?
Ja, da muss sich aber viel ändern. Das wäre jetzt eine eigene Sendung. Ich würde mal so ein paar Stichworte vielleicht nennen. Also wir sind ja in der Wettbewerbsfähigkeit in 10 Jahren von Platz 6 auf 24 zurückgefallen, wenn ich da gestern dem Finanzminister richtig zugehört habe. Und Ansatzpunkte, viele. Ich würde es nicht nur auf die Politiker schieben. Ich finde es immer so ein bisschen leicht gedacht, ja, wenn man sagt, die da oben sind an allem schuld. Aber tatsächlich, aufgeblähte Bürokratie bis zum geht nicht mehr. Ich habe es selber gemerkt, Unternehmensgründer, fürchterlich, man wird nur abschreckend reguliert und gemaßregelt, und egal IHK, wo auch immer, wenn ich mich irgendwo an eine Stelle gewandt habe, ich bin in übelster Weise schroff abgefertigt worden, obwohl ich wirklich mit ruhiger, freundlicher Stimme um eine Information gebeten habe. Also so nach dem Motto, was bildest du dir eigentlich ein, du Fuzzi? Ja, und dann geh doch mal zurück, sei doch einfach lieber Angestellter, so wie die anderen auch. Bist ja selber schuld. wenn du dir das antun willst. Also so fühlt man sich da, so fühle ich mich auch, wenn ich bei meinem Finanzamt, da habe ich auch mal angerufen und habe gesagt, ich habe hier eine Frage und dann geht es zum Steuerberater. Ich sage, da war ich schon, der kostet so viel, wie ich verdiene. Ja, selber schuld. Also es ist wirklich schlimm. Startups, da gibt es europäische Beispiele. Man kann nach Frankreich gucken, man kann nach UK gucken, man kann in die USA gucken. Da ist hier ganz wenig los. Wir haben natürlich dann aber auch Probleme, die jetzt auch so ein bisschen aus der Bevölkerung teilweise kommen. Dieser Wunsch nach Protektionismus, nach Abschottung. Ja, wir bräuchten eigentlich Freihandelsabkommen. Wir hatten wirklich mit Kanada, wir hatten mit Staaten schon da gute Ergebnisse gezielt, die dann aber doch am Schluss wieder letztlich dann auch wieder politischen Widerstand gescheitert sind. Also es sind wirklich, da müssten sich viele die Ärmel hochkrempeln. Natürlich die Politik auch, aber es müsste ja auch so einen Zutrauen geben, ein Selbstbewusstsein geben, so dieses, ja, ich war ja mal in New York und was ich da so beobachtet hatte an den Stadträndern, die Leute machen einfach, die machen einfach, die haben eine Idee, die wollen irgendwas upcyclen, dann haben sie da einen Hof, dann stellen sie da und werkeln und schweißen. Da denke ich mir, in Deutschland käme da sofort die Behörde eins und sagt, du kannst hier nicht schweißen, ist das überhaupt ein Gewerbegebiet und was und immer. Und also da wären so viele Regularien eingefallen, die das verhindert hätten. Und da wird gehämmert, getan, gemacht. Das muss man sich wirklich auch mal so einfach von dieser Grundatmosphäre anschauen. Und da bin ich einfach sehr, sehr enttäuscht im Moment, auch so ein bisschen genervt. Und da hoffe ich schon sehr, dass da auch Dinge in Gang kommen. Weil ich sag mal, wir sind da wirklich an einem Level inzwischen, also schlimmer geht's nimmer. Und wenn das so weiterginge, wenn wirklich wir den Mittelstand verlieren und wenn wir von unten raus auch niemanden mehr kriegen, der diesen Unternehmensgeist weiterträgt, dann haben wir überhaupt kein Geld mehr für unsere Bewahrung des Wohlstandes. Also das ist eine ganz wichtige und dringliche Aufgabe von allen, also von der Gesellschaft genauso wie von der Politik.
Ja, da bist du auf jeden Fall nicht alleine. Da sind einige doch frustriert, muss man sagen, und auch wirklich genervt von der zähen Entwicklung da, was die Entscheidungsfreudigkeit auch in der Politik angeht, aber auch allgemein so Aufbruchstimmung. Wenn man da so hört, die Wirtschaftsexperten, der ein oder andere ist da schon sehr desillusioniert im Moment. Hoffen wir, dass es da besser wird in den nächsten Monaten. Nichtsdestotrotz wollen wir positiv in die Zukunft schauen. Es gibt ja auch noch positive Werte. Du hast auch neue Positionen aufgenommen, internationale Position natürlich oder viel besser gesagt eine US-Position. ETF ist es von iShares, wiederum keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Aber wir nennen das Produkt natürlich, weil wir die über die Schultern schauen. ETF iShares US Medical Devices. Was hat dich zu dem Einstieg hier bewogen?
Ja, der war ja schon unmittelbar nach unserem letzten Treffen, dann gleich im März noch. Also da war es tatsächlich die Lust auf Pharma, aber immer natürlich auch mit der Sorge um die Einzelwerte. Also wir haben das jetzt, ob das Johnson Johnson waren oder andere Unternehmen, GlaxoSmithKline, immer wieder diese Nummer, du hast ein tolles Produkt und dann gibt es bei der Phase-3-Zulassung Probleme oder aber du kriegst die noch durch und dann gibt es aber irgendwelche Nebenwirkungen, dann hast du die ganzen Prozessfolgekosten, gerade wenn es in den USA läuft. Das ist halt was, was so ein bisschen die Lust wieder nimmt und da denke ich, ist es klug, jetzt so ein bisschen sich vom Einzelfallrisiko zu lösen. Da ist es halt wieder, finde ich, auch ganz cool, dass man da mit ETFs arbeiten kann. Und das ist im ganzen Healthcare-Bereich eigentlich eine spannende Sache, weil die laufen in der Summe ziemlich seitwärts. Also wir haben jetzt über die richtig tollen Highflyer gesprochen, wir haben über die guten Finanzbranchentitel gesprochen, viele übrigens, die ja auch aus dem Depot kommen, die noch teilweise bis auf 2008 zurückgehen. Also es ist ja nicht so, dass da alles schlecht gelaufen ist. Weit mehr als die Hälfte habe ich ja seit 2020 behalten können. Nur gerade bei den Nebenwerten hat sich halt was geändert. So, also da dieser ETF sind natürlich auch spannende Unternehmen da drin, Abbott Laboratories oder die Intuitive Surgical, die ich ja auch schon als Einzelaktie hatte, Stryker. Also das sind schon Unternehmen, wo ich denke, die haben langfristig sowieso Megapotenzial. Wir haben den demografischen Wandel, wir haben die zunehmende ältere Bevölkerung, die auf Fortschritte in Medizin und im ganzen Bereich angewiesen sind. Die haben eine breite Produktpalette von chirurgischen Instrumenten bis zu irgendwelchen gesundheitsförderlichen Präparaten. Wie gesagt, war jetzt noch nicht der Burner, wäre aber so ein Bereich. Man sieht ja jetzt bei einzelnen Unternehmen, da war es jetzt, hat es halt mit einzelnen Medikamenten oder Entwicklungen auch zu tun gehabt. Aber mal schauen, was die ganze Branche so bringt in nächster Zeit. Da bin ich also sehr, sehr hoffnungsfroh. Trotz der, ja, also wir bleiben ja hier nicht im Trübsal. Es läuft ja auch so vieles auch gut, auch tatsächlich, ja, wie wir gesehen haben, bei vielen deutschen Unternehmen. Aber man muss halt schon in schwierigen Zeiten auch so ein bisschen genauer gucken, mit wem man sich einlässt.
Zukäufe gab es auch. Da ist es auch ein recht gemischtes Bild. Passt wieder zu deiner wirklich breiten Streuung auch über verschiedene Branchen, Regionen hinweg. Microsoft, bist noch nicht so lange dabei, aufgestockt nochmal. Vonovia auch nochmal 800 Euro. Bei Microsoft waren es 1000 Euro. AXA Airbus jeweils 800 Euro aufgestockt. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was dazu sagen.
Genau, also die sind mir alle schon bekannt und inzwischen auch schätze ich die halt auch sehr. Und da ist es dann immer auch die Frage, wann kaufe ich was? Natürlich gucke ich immer so ein bisschen, wie ist die Gewichtung. Also ich kann natürlich sagen, jetzt Microsoft habe ich ja relativ spät überhaupt erst aufgenommen. Letztes Jahr war das. Und dann war natürlich das ein super, super Kauf. Und dann habe ich auch schon einmal zugekauft gehabt und jetzt halt nochmal, weil ich da schon anstrebe, dass Microsoft auch in meinem Depot so ungefähr prozentual ja das Gewicht haben darf, was es vielleicht auch in großen ETFs hat. Also ich bin jetzt bei Microsoft immer noch weit unter 2%. Also noch kein Depot-Top-Wert. Also Nvidia hat es halt durch die enorme Performance jetzt fast geschafft und die anderen Unternehmen, da war es ja schon auch vom teilweise von Beate schon so angelegt. Das waren ja auch
Ich
substanzstarke.
muss schmunzeln, du bist ja da eingestiegen, obwohl du ja eigentlich nicht so überzeugt bist von
Nee,
dem
ich bin
Produkt
als
an sich.
Privatanwender nach wie vor nicht. Ich kriege immer irgendwelche komischen Meldungen. Egal, irgendwas, Konto muss hier wiederhergestellt werden und da läuft dieses nicht. Und also ja, das, aber alles gut. Das
Aber
Unternehmen
ChatGPT
hat
natürlich,
mich.
ne? Läuft natürlich
Das
dann
ist
schon das
nicht
Thema.
die, ja, das ist nicht die Perspektive tatsächlich. Also es fördert das Vertrauen in schlechten Zeiten, wenn man selber auch gute Erfahrungen mit dem Produkt hat. Aber das, sagen wir mal, meine schlechten Erfahrungen fußen ja auch eher darauf, dass ich halt nicht in so Abo-Modelle rein will. Mein Sohn nutzt es über die Schullizenz und bei dem läuft alles wunderbar, ja. Und ich habe halt mal so eine Festlizenz gekauft und die ist inzwischen so ein bisschen in die Jahre gekommen und ich sehe es halt noch nicht ein, in so kostenpflichtige, teure Modelle zu wechseln, die dann halt dauerhaft was kosten. Aber für Microsoft ist es ein gutes Geschäftsmodell. Es läuft auf allen Ebenen. Und wie gesagt, die Marktstellung, die Marktmacht, die mutige Ausrichtung, sehr früh sich in den KI-Bereich einzulassen, die hat mich sehr beeindruckt. Also in unternehmerischer Hinsicht würde ich die Daumen alle hochstrecken und deswegen darf das in meinem Depot auch zu einer Top-Position werden. Also mit dem jetzigen Zukauf ist es immerhin schon mal unter den Top 10.
Und bei Airbus, da
Und
schließt sich wieder der Kreis,
ja, bei
zum Thema
Airbus war es
hin,
jetzt
Tiefe.
ganz klar. Also bitte, den habe ich ja schon auch gehabt. Das ist eine super. Super aufgestelltes europäisches Unternehmen, fast mit Boeing zusammen so eine Diabolstellung. Also die beiden haben ja eine riesengroße Marktmacht. Kommt natürlich jetzt aus China ein bisschen wachsende Konkurrenz, also fliegende Konkurrenz, aber das im Moment sieht es wirklich gut aus. Die Auftragsbücher knallvoll. Also das ist genau das, was halt sich viele kleine und mittelständische Unternehmen wünschen würden, dass sie Auftragsbücher so prall gefüllt hätten. Und dann schockt mich so eine Meldung, dass jetzt da Triebwerke verzögert ausgeliefert werden und deswegen vielleicht 5% weniger Auslieferungen dieses Jahr als geplant stattfinden werden. Nicht so sehr, das ist nicht schön, klar. Aber dafür fand ich dann 12% Kurseinbruch zu viel, beziehungsweise war es für mich dann wieder zu verlockend. Und dann habe ich auch da gesagt, komm, die Position auch unterdurchschnittlich repräsentiert im Depot, jetzt die Möglichkeit, 12% günstiger reinzugehen. Bei dem Wert, das wird jetzt nicht so sein wie vielleicht bei so einem spekulativen Nebenwert, dass ich das dann nach einem Monat schon wieder abstoßen würde. Das glaube ich nicht. Hat ja auch schon jetzt an dem Tag selber noch ein bisschen wieder aufgeholt. Jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Aber da bin ich sehr, sehr optimistisch.
Ja, und was viele nicht wissen, dass die auch mit einem kleinen Teil auch in der Rüstungsbranche noch
Ja,
aktiv sind. Also,
genau. Aber
ja,
das haben wir ja auch schon
haben wir
öfters
auch schon
gehabt.
geredet.
Also das
Dann haben
ist
wir sie
jetzt
eigentlich alle
nicht bei den
abgefrühstückt. Denn können wir eigentlich
Ausschlusskriterien.
schon auch zu den, sind schon ziemlich weit fortgeschritten, aber es macht Spaß. Ist wirklich sehr interessant im Endeffekt. Schauen wir wirklich jetzt auch auf die Zuschauerfragen, was du dazu sagst. Das
Ja.
haben wir auch einige reinbekommen. Auch vielen Dank nochmal an euch natürlich, dass ihr uns da eure Fragen geschickt habt. Wir picken ja immer ein paar raus, dann auch für die nächste Sendung, dann hoffentlich in 2 Monaten wieder, wenn wir es dann turnusmäßig ein bisschen besser einhalten vom Zeitpunkt. Das lag ja an mir. Und schauen wir gleich auf die erste Frage. Mich würde interessieren, was Uwe Sander über NIO sagt. Sind wir auch wieder beim Thema Elektromobilität, wie es bei dem Zukunftsthema, meint eben der Nutzer, so einen Absturz geben kann.
Ja, das haben die Chinesen ein bisschen selber auch mit verursacht. Also gut, NIO, toll, tolles Auto, tolles Design, sieht wirklich cool aus. Wenn man sich mit dem Unternehmen befasst, also ich habe mir es ja auch schon angeschaut, ich habe es auch gelesen in den sozialen Netzwerken, gibt es relativ viele, die das irgendwie auch nicht nur hübsch, sondern irgendwie auch cool finden. Also NIO hat eine Geschichte hinter sich, die ist alles andere als von Substanzwert geprägt. NIO musste schon mal von der Regionalregierung vor der Insolvenz gerettet werden. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber danach war auch außer hübsche Autos, was die Profitabilität anbelangt, nichts da. Also es ist ganz einfach, dieses Unternehmen mag ja zukunftsfähig sein, aber hat halt keine Gewinne gemacht. Das ist die simpelste und einfachste Antwort, beziehungsweise für mich das simpelste Ausschlusskriterium. Was interessiert mich? Ein Zukunftsthema, wenn das Unternehmen XY Verluste einfährt und das über Jahre, da kann ich nicht investieren. Und das brauche ich auch nicht, weil ich finde nebenan Werte, auch in China, die sind schon deutlich weiter und profitabler. Stichwort Sponsor EM, BYD. Und was soll ich da mit NIO? Also das ist einfach, ja, für mich nicht nachvollziehbar, warum da so viele überhaupt sich für diesen Wert interessieren, weil das sieht doch jeder sofort, Ergebnis pro Aktie negativ, Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht ausweisbar beziehungsweise negativ. Da muss man schon sehr, ja, verbissen sein in so einen Wert, dass man sich dann trotzdem noch rantraut. Also ich kann davon nur abraten, das geht manchmal vielleicht gut, aber in den meisten Fällen nicht.
Ja, dann gab es noch eine Zuschauerfrage zum Thema auch Nebenwerte. Auch haben wir ja drüber geredet, ehemalige Highflyer, war auch die Dürre AG mal dabei. Wie schätzt du den Wert im Moment ein? Auch ein Liebling, ein Ex-Liebling von deiner Mama auch.
Können wir fast auch zu den besprochenen Werten schieben. Also leider, leider im Moment ganz viel unverschuldeter Druck. Jetzt ist es nur bei Dürr so, dass da die Position bei mir auch recht klein ist, aber nicht so klein wie jetzt zum Beispiel bei einer Carl Zeiss. Also da war jetzt der Verkauf nicht mehr vorrangig. Also da ja, hat sich's von alleine runtergeschrumpft. Ich würde es auf keinen Fall derzeit zukaufen. Es wäre mir viel zu spekulativ, aber da habe ich schon Hoffnung. Also noch ein bisschen mehr Hoffnung auch, dass wir das wieder langfristig schaffen werden. Also
Das ist
mit
ja
dem
auch
Unternehmen wieder auf gute Beine zu kommen. Ja.
glaube ich, eines der vielen Familienunternehmen, glaube ich,
Ja.
oder? Der kleinen. Noch abschließend dann natürlich 2 alte Musketiere, so würde ich es mal nennen. Aber da ja, hakt es auch schon seit Jahren, muss man sagen. Bayer und BASF. Hast du da noch Positionen überhaupt? Oder auch
Ja,
weiß ich
also
es gar
die
nicht
hatte ich
außer.
ja tatsächlich auch schon 2022 halbiert und dann hat sich die zweite Halbierung ja dann praktisch über den Kursrückgang ergeben. Also jetzt ist Bayer bei mir auch schon so klein, also in meinem Stammdepot gar nicht mehr drin, sondern noch in einem anderen Depot, weil da halt noch Werte von vor 2008 drin sind. Die will ich eigentlich wirklich höchst ungern verkaufen. Aber die Position ist, wie gesagt, inzwischen schon so klein. Also auch da habe ich seit 2022 noch nie über den Zukauf nachgedacht, bei beiden nicht. Aber ich sage mal, diese 0,2%, die beiden jeweils in meinem Depot ausmachen, die sind jetzt inzwischen vertretbar. Also natürlich jetzt bei BASF zum Beispiel, da geht es ja langsam schon wieder los mit Dividende. Also da ist vielleicht wirklich jetzt so ein ganz, ganz schrecklich tiefes Niveau erreicht, von wo aus man sagen könnte, Bewertung, es ist alles, was schieflaufen konnte und schieflaufen könnte, schon eingepreist. Da habe ich jetzt gar keinen Verkaufsdruck mehr. Bayer ähnlich. Ja, bei Bayer war jetzt halt der Kursrückgang noch unerträglicher und da ist es noch so, und ich sag mal, die sind noch ein bisschen weiter hinten dran, was Gewinnerzielungen angeht. Da wird es aber wahrscheinlich oder mutmaßlich auch irgendwann wieder nennenswerte Dividenden geben und auch da sind wir vom Kurs-Gewinn-Verhältnis natürlich in der Prognose zumindest relativ wieder auf einem Bereich, wo man sagen kann, ja, auch da alles eigentlich eingepreist. Der Markt ist manchmal auch gar nicht so dumm, ja, in der Einschätzung. Es ist ja auch der Grund, warum ich auch mit ETFs gar nicht so große Probleme habe, weil dieses Kriterium Marktkapitalisierung ist häufig besser als das, was viele Investmentbanker vielleicht meinen, alles aus den Zwischenzahlen rauslesen zu können. Und hier hat der Markt einfach ein Niveau inzwischen begünstigt, von dem aus man sagen kann, jetzt ist es eigentlich relativ fair und ja.
Bleibt auf jeden Fall zu wünschen, dass eben gerade diese alten Traditionsunternehmen wirklich wieder zurück zur alten Stärke finden, wäre, glaube ich, für jeden hier wünschenswert, dass es auch mit der deutschen Wirtschaft auch wieder
Ja,
vorangeht.
und sie haben immerhin ja diese globale Vernetzung, die sind da insofern halt doch, es gibt auch kleine Unternehmen, die natürlich Partnerschaften haben in die ganze Welt, das ist ja nicht nur bei DAX-Unternehmen so, aber bei denen sage ich mal, gerade was auch jetzt Energiekosten und so weiter angeht, da kann BASF natürlich schon auch mal rüberschielen auf die andere Rheinseite oder sonst wohin. Also ja, da bin ich jetzt verhalten optimistisch. Ich glaube jetzt nicht, dass man da noch viel Schlimmes erwartet, aber wie gesagt, das wären jetzt nicht meine Top-Positionen, wo ich die Melodie, die Klänge der nächsten Jahre und so weiter höre. Da haben wir ja auch schon über Zukunftsfähigkeit gesprochen. Ich habe da ja auch bei euch in den Kolumnen auch einiges geschrieben und das werde ich auch gerne weiter fortsetzen und ja, und dann schauen wir mal, was wir dann in der nächsten Zeit noch so alles erleben und zu besprechen haben und ich freue mich auf jeden Fall auch wieder auf den nächsten Auftritt hier und bis dahin wünsche ich allen viel, viel Spaß und viel Spannung natürlich, sowohl mit der Fußball-Europameisterschaft als auch mit der Depotmannschaft. Möge
Genau.
es langfristig zu einem guten Ergebnis führen.
Ja, Stichwort Ergebnis, vielleicht noch ein kurzer Tipp, nochmal Schwenk zur Fußball-EM. Samstag, Dänemark, Deutschland, Achtelfinale. Bist du zuversichtlich, dass wir da weiterkommen?
Ja, das wird nicht ganz einfach, aber ich glaube schon 2-1 für Deutschland. Und dann gibt es ja Viertelfinale Deutschland gegen Spanien, vermute ich mal, hier in
Und Finale
Stuttgart,
gegen
wenn ich richtig
Italien.
gerechnet habe. Das wird natürlich ein ganz heißer Ritt. Da freue ich mich. Da werde ich mal ein bisschen schauen, ob ich hier noch überhaupt irgendwie aus dem Haus rauskomme vor lauter Menschenmengen. Wenn es so käme, wäre es mega. Und ich sage mal, sollten wir das dann auch noch schaffen? Ich meine, dann wären wir wahrscheinlich estimated Europameister, aber Spanien natürlich bärenstark und ja, da müssen wir erstmal vorbeikommen. Aber mal schauen. Vielleicht helfen uns ja dann auch die Niederländer vorher und wir werden sehen. Auch das wird sehr spannend bleiben. Ich bin verhalten optimistisch bis optimistisch.
Zumindest da die Stimmung auf jeden Fall deutlich besser geworden, auch wenn es beim dritten Spiel einen kleinen Dämpfer gab. Da war die Stimmung in Stuttgart auf jeden Fall besser, muss ich sagen, als in Frankfurt. Dann Uwe, besten Dank. Schöne Grüße in die Heimat. Hat mich wirklich gefreut. Haben wir auch wieder ein bisschen ausführlicher gemacht heute, aber hat sich gelohnt, wie gesagt. Und ich freue mich dann eben schon auf die nächste Sendung, hoffentlich in 2 Monaten. Neue Kolumne gibt es dann auch wieder von dir Anfang Juli. Wen es interessiert, einfach vorbeischauen. Und bis dahin, mach's gut. Und dann hoffentlich gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!
Ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Damit helft ihr uns, dass unser Kanal weiter wächst. Brauchen wir dringend die Unterstützung. Vielen Dank. Habt ihr Fragen an den Börsenpiraten Uwe Sander? Ja, vielleicht auch noch zur speziellen Aktie. Wie gesagt, wir machen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, aber wir schauen natürlich den Börsenpiraten auf die Schulter und schauen, dass wir zur nächsten Sendung dann voraussichtlich in 2 Monaten dann wieder 3 interessante Zuschauerfragen von euch herauspicken. Vielen Dank schon mal. Ja, und hier auch noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ein neues Video gibt es auch von meinem Kollegen Luis Ropero und zum Thema, wie kann ich überhaupt am besten Steuern sparen bei der Vorabpauschale oder was hat es mit der Vorabpauschale überhaupt genau auf sich? Die gab es ja Anfang des Jahres. Jetzt, wie fällt denn die Vorabpauschale dann Anfang 2025 aus? Worauf muss man sich einstellen und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Schaut einfach mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Auch den Zweitkanal abonnieren von Louis und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche dann regelmäßig jede Woche ein Video dann wieder hier dabei seid bei bialo.de. Bialo.de, bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.